Jetzt überlege ich noch, welche Gusto-Stückerl ich euch servieren soll. Es ist so viel Schönes da drin, es ist einfach hinreißend. Ich habe das Gefühl, das eine, was ein Akt ist, oder wie Gott die Akte wie umwandelt. Das ist sowas von schön. 30. Jänner 1938, das ist Band 35, glaube ich, ja, Band 35. Ja, und zum Schluss, ich möchte dann noch weitergehen, von Pater Maximilian Kolbe euch etwas erzählen. Einige von euch waren ja schon in kleinen Höflein. Das war im Juli voriges Jahr, da haben wir die Weihe gebetet und heute werden wir jeder, der es will, ich hoffe, es sind sehr viele, feierlich diese Weihe an die Immaculata ablegen. Aus dem Grund liegt mir so viel daran am Herzen, weil Pater Maximilian Kolbe im göttlichen Willen gelebt hat. Das ist ganz eindeutig, also da traue ich mich mit Sicherheit sagen, dass er auch im göttlichen Willen lebte. Wir werden das an Auszügen sehen aus seinen Schriften. Ich werde euch da einen Brief vorlesen, den er an Pater Antonio Vivoda geschrieben hat. Diesen Brief habe ich eh schon öfter erwähnt, aber der ist so deutlich, bis in die Wortwahl hinein, dass es sich um diese Gabe tatsächlich handelt. Und Pater Maximilian Kolbe hat eben gewusst, dass der göttliche Wille, sein Reich, nur durch Maria kommt. Der göttliche Wille, sein Reich, kommt durch Maria. Aber bevor ich zu Pater Kolbe weitergehe, möchte ich euch das noch nicht vorenthalten. Was ist ein Akt im göttlichen Willen? Wie wird der gebildet? 30. Jänner 1938. Ich erzähle euch vielleicht den ganzen Eintrag, der ist nicht allzu lang. Es ist nämlich die Schriften von der Luisa sind eine einzige Einheit. Da hat jeder Satz, jedes Wort eine ganz bestimmte, ganz klare Bedeutung. Früher ist mir das gar nicht so aufgegangen, da habe ich so zu tun gehabt, dass ich überhaupt etwas verstehe. Und jetzt, wenn ich lese, dann sehe ich immer mehr, wie jedes Wort, also diese Einträge, die hängen so zusammen, jedes Wort vom ersten bis zum letzten, das ist eine wie aus einem Guss. Und oft gehen ein paar Einträge so weiter, das ist so eine Art Serie, wo Gott ein bestimmtes Thema verfolgt. Zum Beispiel geht es einmal um das Thema der Akte oder einmal um das Thema seiner Mutter oder irgendwas. Also er hat immer einen roten Faden. Und mir kommt auch vor, dass der ganze Aufbau, wenn man das sehen, überblicken könnte, wir würden sehen, dass das alles durchkomponiert ist. Wir sind halt noch nicht in der Lage, aber ich glaube, wenn das einmal in der Zukunft kommt, das ganze Buch des Himmels, die 36 Bände, wenn man, vielleicht gibt es einmal einen Geist oder mehrere Geister, die das richtig also zu begreifen und erfassen können und vermitteln können. Das wissen wir ja noch gar nicht. Jedenfalls, mein armer Geist schwimmt im Meer des göttlichen Wollens. Sein Murmeln ist beständig. Dieses Meer murmelt immer. Und was murmelt es? Liebe. Liebe, Seelen, Licht, mit dem es erfüllen will, dass er in jedem seiner Kinder regieren möchte. Das murmelt der göttliche Wille, auch in uns. Und welche Kunstgriffe der Liebe gebraucht er, damit sie in seinen Schoß von Licht wieder eintreten, aus dem sie hervorgegangen sind. Wir haben ja das vorher gehört, der Mensch hat sich aus dem Schoß Gottes eigentlich losgerissen, entfernt. Und in seinem Schmerz sagt er, meine Kinder, lasst mich regieren und ich werde euch so viel Gnade geben, dass ihr anerkennen werdet, dass ihr die Kinder eures himmlischen Vaters seid. Also wir erkennen eigentlich nur, wenn wir die Gabe annehmen, wir erkennen damit einfach an, dass wir die Kinder Gottes sind, dass unser Vater im Himmel ist. Wir geben ihm die Ehre. Und doch während sich mein Geist in diesem göttlichen Meer verlor, erneuerte mein guter Jesus die Freude meines Lebens seinen kleinen Kurzbesuch. Es war oft so, dass er anscheinend nur ganz kurz bei ihr vorbeigekommen ist, sozusagen auf eine Stippvisite, und ihr wieder ein paar Dinge über seinen göttlichen Willen erzählt hat. Und das schrieb sie auf. Und diesmal sagte er ganz Güte zu mir, kleine Tochter meines göttlichen Wollens, die Sehnsüchte, ich lese euch das Ganze vor, weil da seht ihr, wie Gott fühlt, wie er denkt. die Sehnsüchte, die Seufzer, dass mein Wille im Akt des Geschöpfs wirken will, also in jedem Herzschlag, Atemzug, Schritt, Gedanken, sind so viele, dass er sich selbst auf die Lauer legt, um zu sehen, ob die Seele ihn als ersten Akt ihrer Akte ruft. Also wir sollen den göttlichen Willen rufen, bevor überhaupt etwas wir tun, dass wir ihn rufen, dass er in allem lebt oder besser gesagt noch regiert, dass er alles durchdringt und erfüllt und beherrscht. Er muss der Ursprung unserer Handlungen sein und das Ziel. Und wenn er gerufen wird, feiert er ein Fest. Wir tun das konkret in der Morgenaufopferung, wenn wir sagen, lieber Gott, ich gebe dir meinen Willen, gib mir du deinen Willen. Und tagsüber mit den aktuellen Akten, wo wir das erneuern, wo wir sagen, komm, göttlicher Wille. Und wenn er gerufen wird, feiert er ein Fest. Er eilt und hauchend prägt er seine schöpferische Kraft ein. Hauchend, das wäre auch zu erwähnen. Der Hauch ist auf Italienisch Fiato. Da ist schon das Wort Fiat enthalten. Also sein Hauch, sein schöpferischer Hauch, praktisch, er haucht jeden Einzelnen unserer Akte an. Hauchend prägt er seine schöpferische Kraft ein, und das ist es, und wandelt den Akt des Geschöpfs in göttliche Natur um. Dieser Hauch, den empfing Adam bei seiner Erschaffung, und dieser Hauch, in diesem Hauch empfing er die Gabe des göttlichen Willens. Und jetzt empfängt jeder unserer Akte im göttlichen Willen diesen Hauch, und dieser einzelne Akt wird umgewandelt in ein göttliches Leben. Das heißt, der Herzschlag wird ewig. Der nächste Herzschlag ist ewig. Der Schritt ist ewig. Alles ist ewig durch diesen Hauch. Und es steht ausdrücklich in die göttliche Natur um. Ich habe mich vergewissert, könnte sein, dass ich beim Übersetzen, manchmal mache ich Fehler, dass ich da vielleicht falsch übersetzt habe. In göttliche Natur, es heißt wirklich Natura Divina im Italienischen. Also der Akt des Geschöpfs wird in göttliche Natur umgewandelt. So fühlt das Geschöpf die Natur der göttlichen Liebe, die es erfüllt und umgibt und als Blut in seinen Adern fließt, sogar im Mark seiner Knochen, im Schlag seines Herzens. Daher spricht sein ganzes Wesen von nichts anderem als von Liebe. Also Herzschlag, Blutkreislauf, Atem, Schritt, Gedanke, alles spricht nur von Liebe, weil der göttliche Wille sein ganzes Wesen, alle seine Bewegungen in Liebe umwandelt. Die menschlichen Akte in göttliche Natur umzuwandeln, das sind die größten Wunder, die mein göttlicher Wille tun kann. In göttliche Natur umwandeln, das wird später erklärt, was heißt das? Die menschlichen Akte in göttliche Natur umwandeln. Das heißt eben, diese begrenzten menschlichen Akte, die anfangen, aufhören, werden umgewandelt in göttliche Natur, das heißt in ewige Akte, in göttliche Leben. Das ist gemeint in göttliche Natur. Das heißt konkret, Liebe, die nie aufhört zu lieben, Liebe, die immer liebt. Treue oder Gehorsam oder alles wird ist immer im Akt, Liebe, die immer liebt. Gehorsam, der immer gehorcht, kann man sagen, oder ein Verstand, der immer mit Gott beschäftigt ist, immer aufmerksam ist auf Gott und so weiter. Alles ist praktisch unaufhörlich, ewig. Mein göttlicher Wille kann nichts anderes geben als das, was er hat. Liebe besitzt er, Liebe gibt er. Und oh, wie glücklich fühlt er sich, wenn er nichts als Liebe sieht und hört. Er kann nichts anderes tun, als zu lieben. Indem mein Wille dem Geschöpf die Liebe als Natur gibt, hat er es in die göttliche Ordnung versetzt. Der göttliche Wille gibt dem Geschöpf die Liebe als Natur, das heißt Liebe, die immer liebt, die nie aufhört zu lieben. Liebe, die immer liebt, das ist Liebe als Natur. Und das ist die göttliche Ordnung. Gott liebt immer. Und wenn das Geschöpf auch anfängt, immer zu lieben, dann ist es nicht mehr in der geschöpflichen Ordnung, sondern es gehört der göttlichen Ordnung an. Alles ist Harmonie zwischen Gott und ihm, ja, weil sich beide ähnlich sind, spiegelgleich, Abbild, Ähnlichkeit. Man kann sagen, dass der göttliche Wille das Geschöpf in unser eigenes Labyrinth der Liebe geworfen hat. Gott ist so sehr Liebe, ganz Liebe, dass er nichts anderes kann als zu lieben. Er findet gar nicht heraus aus der Liebe. Das ist sein Labyrinth der Liebe, sein Delirium, sein Martyrium der Liebe. Und wenn das Geschöpf anbetet, dankt, preist, dann eilt seine schöpferische Kraft, um die Anbetung, die Danksagungen, die Lobpreisungen in göttliche Natur umzuwandeln. Das heißt, Anbetung, die immer anbetet, Danksagung, die immer Dank sagt, Lobpreis, der immer lobpreist. Und das machen wir, wenn wir schlafen, wenn wir essen, wenn wir arbeiten, wenn wir gehen. Es ist immerwährende Anbetung, Liebe, Lobpreis, Dank. Wir könnten das nicht. Wir müssen das machen, dann müssen wir aufhören, um was anderes zu machen. Aber wenn wir im göttlichen Willen leben, dann tun wir alles zugleich. Wir lieben, wir beten an, wir danken. Und das immer, parallel, alles, alles, immer. Das ist Gott. Deshalb hat das Geschöpf wie in seiner Natur, also so ähnlich wie Gott, es hat es in seiner Macht, die höchste Majestät immer anzubeten und immer ihr zu danken und sie zu preisen. Denn das, was sie, was die göttliche Natur, was Gott in Natur mitteilt, das hat den kontinuierlichen Akt, der nie aufhört. Also Gott teilt uns diesen immerwährenden Akt mit, der nie aufhört. Liebe, die immer liebt, das ist er. Und wenn wir in Kontakt mit ihm treten, dann geht das auf uns über. Und wenn Gott ein solches Geschöpf antrifft, dann ist er überglücklich. Er sagt, deshalb haben wir das Geschöpf, also dieses Geschöpf, immer zu unserer Verfügung. Das ist ein Geschöpf, das immer auf Gott hört, das immer auf ihn schaut, das immer auf ihn antwortet. Unsere Liebe findet jemand, der ihn mit seiner Liebe liebt. Also Gott findet ein Geschöpf, das Gott mit seiner eigenen Liebe liebt, nicht mit der geschöpflichen, begrenzten, schwachen Liebe. Und wenn wenn die Liebe Gottes das Bedürfnis hat, sich zu ergießen, dann findet sie jemand, der ihr diese Erleichterung erlaubt. Also dieses Delirium, der Feuerbrand der Liebe kann sich ausgießen in das Geschöpf. Unsere Majestät findet im Geschöpf ewige Anbetung, die wahrhaft göttlich Dank sagen kann, also immer dankbar ist und Dank sagt. Und ein Ich preise dich mit einem Wort. Wir finden jemand, der uns von dem Unsrigen geben kann. Also das Geschöpf gibt Gott seine Liebe, nicht die geschöpfliche, sondern seine göttliche Liebe. Und oh, wie lieben wir dieses mehr als himmlische Geschöpf. Sogar noch mehr als himmlische Geschöpf, sagt er da, weil auf Erden eine Seele, die so lebt wie die Seligen im Himmel, das ist noch mehr als das, was ihm die Seligen im Himmel geben. Wenn er eine Seele findet, die auf Erden im göttlichen Willen lebt, ist ihm das lieber als ein Heiliger, der im Himmel ist. Das ist auch so was Schönes. Diese Seele hält uns immer beschäftigt. Und das ist sein ganzes Glück. Das macht ihn schwach, wenn er eine Seele findet, mit der er sich immer beschäftigen kann. Das heißt, eine Seele, die immer offen ist, aufmerksam, ganz Auge und ganz Ohr. Er ist deshalb glücklich, denn wir können ihr geben, was wir wollen. Er kann mit ihr machen, was er will. Und was will er tun? Er will uns nicht mit Kreuzen überladen und überhäufen, sondern er will uns seine Liebe geben. Er will geben. Seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine göttlichen Eigenschaften, seine Güter. Das wäre ein eigenes Thema. Und das Geben macht uns glücklich und beglückt uns mehr. Wer hingegen nicht in unserem Willen lebt, der hält uns untätig. Was wir geben, wenn wir geben, dann ist alles nur abgemessen. Wir haben keinen Platz, wohin wir die Dinge legen könnten. Diese Seelen haben nicht die Fassungskraft. Und dann sagt er weiter mit noch stärkerem Eifer. Die Wunder, die mein Fiat in dem Akt des Geschöpfs wirkt, sind unerhört. Jetzt sagt er, wie er das macht. Wenn er jetzt sieht, dass das Geschöpf dabei ist, einen Akt zu tun, dann läuft er. Er nimmt den Akt in seine Hände. Also jetzt spricht er ganz bildhaft. Er nimmt diesen Akt in seine Hände. Er reinigt ihn. Das macht er immer. Weil wir sind, ich glaube nicht, dass ein einziger Akt von uns so ist, dass er keine Reinigung braucht. Also er macht es immer so, er nimmt diesen Akt in seine Hände, er reinigt ihn, er formt ihn, er erfüllt ihn mit Licht. Das ist es, was er macht. Er nimmt ihn, reinigt ihn, formt ihn, erfüllt ihn mit Licht. Dann sieht er ihn an um zu sehen, ob dieser Akt seine Heiligkeit empfangen kann. Also man kann sich vorstellen, er schaut sich das jetzt von allen Seiten an, ob das jetzt passt, ob das jetzt dieser Akt seine Heiligkeit empfangen kann, seine Schönheit. Damit spricht er von seinen göttlichen Eigenschaften. Heiligkeit, Reinheit, Schönheit, Ordnung, Harmonie, Gerechtigkeit, Güte und so weiter. Das sind alles seine göttlichen Eigenschaften, seine Macht, seine Weisheit. Und da schaut er, ob er diese Güter, das sind seine Güter eigentlich, seine Reichtümer, ob er diese göttlichen Eigenschaften in diesen Akt einschließen kann. Und wenn er alles getan hat, also wenn er seine göttlichen Eigenschaften jetzt ausgegossen hat und diese alle in diesem Akt laufen, wenn er alles getan hat, dann küsst er ihn, diesen Akt, umarmt ihn und ergießt sich selbst ganz über ihn. Mit einer, also Gott selbst ergießt sich über diesen Akt. Das heißt, Gott schließt sich selber ein in diesen Akt, in jeden Herzschlag, Schritt und Atemzug. Und mit einer unbeschreiblichen Feierlichkeit und Liebe spricht er sein allmächtiges Fiat aus und erschafft sich selbst in diesem Akt. Also Gott erschafft sich selbst in diesem Akt oder erzeugt sich. Das müsste ich jetzt wirklich nachlesen, aber ich habe übersetzt, er erschafft sich in diesem Akt. Die Himmel selbst sind ganz aufmerksam, wenn mein Wille im Akt des Geschöpfs am Werk ist. Sie, das haben wir vorhin gehört, sie sind alle wie im Ausguck, sie schauen und machen alles mit, wenn wir im Garten jäten, wenn wir einkaufen gehen, spazieren gehen oder Schularbeiten verbessern, dann ist der ganze Himmel mit uns und macht alles mit uns. Sie sind bewegt, sie sind verblüfft und hingerissen, rufen sie aus. Ist es möglich, dass ein Gott sein dreimal heiliges Wollen in seiner Liebe so weit geht, sich sogar im Akt des Geschöpfes zu erschaffen? Da sind die Himmelsbewohner alle fassungslos vor Staunen, dass das im Geschöpf, in einem kleinen Geschöpf auf Erden möglich ist. Dass Gott sich in ein Geschöpf einschließen kann überhaupt. Mein eigenes Fiat kehrt zurück, also wenn er diesen Akt umgewandelt hat und in ein göttliches Leben umgewandelt hat, dann kommt das eigene Fiat zurück, um zu schauen, was es im menschlichen Akt getan hat. Er möchte selber schauen und sich freuen an diesem Wunder, das er da geschaffen hat, um sein neues Leben zu sehen. Das ist der erobernde Akt, neues Leben. Jeder Herzschlag und Schritt und Atemzug auf Erden ist ein neues göttliches Leben, das geschaffen wird, das gezeugt wird. Und das ist dieser sogenannte erobernde Akt. Im Himmel, die Heiligen, die haben keinen erobernden Akt mehr. Da sind die Verdienste, ist alles festgelegt und unveränderlich. Die wachsen nicht mehr in der Liebe. Da kann nicht neue Liebe hinzukommen. Das ist nur auf der Erde möglich, neue Heiligkeit, neue Grade der Seligkeit, also neue Grade der Glorie. Das geht nur von der Erde aus. Und ergriffen von unbeschreiblicher Freude versetzt er den ganzen Himmel in Feststimmung. Und was macht er? Er gießt wegen dieses Aktes verschwenderisch Gnaden über die ganze Erde aus. Ein einziger Akt im göttlichen Willen ist so groß. Er schließt Gott ein und alle seine Werke, alle seine Güter. Das ist ein einziger Akt im göttlichen Willen ist mehr als alle Akte zusammengenommen, die alle Heiligen im menschlichen Willen getan haben oder tun könnten. Da ist ein einziger Akt im göttlichen Willen weit mehr. Und Gott ist so, ja, er vergilt diesen einen Akt mit derartig viel Gnade, dass er sagt, verschwenderisch gießt er Gnaden über die ganze Erde aus. Diese Akte nenne ich mein Leben, meinen Akt, Echo meiner Macht, Wunder meiner Liebe. Da gibt es auch Einträge, die auch ein eigenes Thema bilden könnten. Die Akte, das sind Leben, die haben einen Herzschlag, einen Schritt, einen Atem. Können wir uns nicht vorstellen, das sind Leben. Und ein Leben braucht Herzschlag, Schritt und Atem. Und diese göttlichen Leben, die sind im Himmel, nachdem sie auf Erden getan worden sind, werden sie von den Engeln hinaufgetragen in den Himmel. Und dort machen sie jetzt nichts anderes als anbeten, lieben und preisen. Sie scharen sich um Gott und geben ihm die Ehre, lieben, anbeten, preisen mit Schritt, Herzschlag, Stimme. ist für uns, es steht so drin, diese Akte, das sind ewige Leben, göttliche Leben, die sind, ja, das sind keine bloßen Gedankengebilde, das sind wirkliche Leben. Also da bin ich selber immer wieder am Staunen und man setzt irgendwie aus mit seinem Verstand, mit seiner Vorstellungskraft. Aber es ist so, ich kann es auch nur glauben. Und so sagt er, meine Tochter, mache mich glücklich. Das sind die Freuden meiner Schöpfung, die Feste meiner schöpferischen Kraft. Das heißt, seine Feste sind es eigentlich, wenn er einen Akt im göttlichen Willen in uns erschaffen kann. Wenn wir ihm die Gelegenheit geben, dass er einen solchen Akt in uns erschaffen kann. Das ist sein größtes Fest, seine größte Freude, weil das ist die neue Schöpfung. Da spricht er immer wieder. Das sind auch so Geheimnisse, da bin ich erst am Anfang, das zu erahnen. Diese Akte bilden die neue Schöpfung. Das ist die neue Schöpfung, die verklärte, die geistige Schöpfung. Er sagt ja, die äußere Schöpfung, das Universum, wir sollen das in unserem Innern abbilden. In unserem Innern noch viel schönere Sonnen und Himmel und Sterne und blühende Erde. Noch viel schöner als das, was wir da draußen haben. Und das ist seine neue Schöpfung und das ist das Fest seiner schöpferischen Kraft, wenn er das in uns tun kann, wenn wir ihm die Gelegenheit geben. Und so sagt er, rufe mich deshalb immer in deine Akte und stelle mich nie beiseite. Also da ahnen wir, was ein einziger Akt wert ist, den wir im göttlichen Willen tun. Und welchen Schaden wir zu unseren menschlichen Schwächen und Armseligkeiten anrichten, weil diese vereiteln dieses Erschaffen des göttlichen Lebens in unseren Herzschlägen, Schritten und Atemzügen. Jesus ist zwar in uns und tut alles, aber wir lassen sozusagen aus. Und diese göttlichen Leben werden, Gott möchte sie geben, aber wir nehmen sie nicht auf. Er redet von Abtreibung. Die müssen zurückkehren in den Himmel. Sie können nicht die Frucht bringen, sie können nicht geboren werden. Das sind Kinder, die werden nicht geboren. Weil jeder Akt ist ein Kind im göttlichen Willen. Die lange Generationen, also jeder von uns, wenn wir unsere Akte im göttlichen Willen tun, jeder von uns, wir haben eine lange Generation von Kindern im göttlichen Willen, unsere Akte. Das ist auch so was Geheimnisvolles. Also da bin ich auch überhaupt erst am Anfang, das zu ahnen. Aber die Akte, die sind Leben, das sind unsere Kinder, das sagt er so oft. Also wenn wir alleinstehend sind oder kinderlos oder nur ein Kind haben, täuschen wir uns nicht, wir haben viele, viele, viele Kinder, eine lange Generation. Die Priester haben auch viele Kinder. Aber alles ganz koscher. Und dann sagt er, und ich werde immer neue Dinge in dir tun, um alle Völker zu verblüffen. Also das war 1938, kurz bevor die Schriften aufgehört haben, das Aufschreiben aufgehört hat. Dann werde ich den Austausch, die Herrlichkeit der ganzen Schöpfung haben, wenn ich die Himmel und die Erde mit so vielen meiner neuen Leben erfüllt haben werde. Also er will die ganze Schöpfung, den Himmel und die Erde mit diesen Akten anfüllen. Das ist dann die neue Schöpfung. Also wunderbar. Das sind Sachen, da haben wir die Ewigkeit lang zu tun. Ja. Ein Lied bitte. Ein Lied bitte.
Nummer 101.
Danke.
Gib dir Liebe ins Herz, lass dich leuchten. Gib dir Liebe ins Herz, beginn. Ja, du selbst bist das Licht, das da leuchtet. Darum scheine nur und selbst durch mich.
Noch die letzte halbe Stunde. Pater Kolbe, er ist eine Frucht sicher von Grignion von Montfort, weil wenn man seine Schriften ein bisschen kennt, ich habe da was im Italienischen gefunden im Internet, wenn ich in Google eingebe Scritti, Kolbe, Scritti, das ist auf Italienisch halt leider nur, da kommt ein PDF-Dokument mit 2000 Seiten und da habe ich vieles gefunden. Im Deutschen gibt es leider ganz wenig. Es gibt ein Buch von Pater Karl Stehlin, die Immaculata, unser Ideal, da habe ich auch viel gefunden. Er hat das wunderbar beschrieben, das Leben, das Werk von Pater Kolbe. Die Immaculata, unser Ideal, das kann ich nur empfehlen. Das sind ganz wichtige Zeugnisse, also Briefe und Tagebuchaufzeichnungen von Pater Kolbe drin. Und da versteht man den Geist von ihm. Es ist nämlich nicht bloß ein Heiliger der Nächstenliebe, ist es ja viel, wenn ein Heiliger der Nächstenliebe ist, aber er hat vor allem die MI gegründet, 1917, Miliz der Immaculata, in dem Jahr, als die Mutter Gottes in Fatima erschien, ist auch kein Zufall. 1917 war er in Rom Student und hat die Demonstrationen der Freimaurer erlebt. Die waren aggressiv und frech und haben gesagt, der Papst wird, also der Satan wird im Vatikan regieren und der Papst wird sein Sklave sein und so weiter. Und er war ganz entsetzt als Student. Er war schon von Kind auf ganz marianisch. Die Mutter Gottes hat ihn wunderbar geführt, weil er schon in Polen, in seiner Heimat, ich glaube täglich Stunden in einer Kirche verbracht hat, vor dem Altar der Mutter Gottes und gebetet hat. Und man weiß, dass er sie gesehen hat. Er hatte Visionen und sie hat zu ihm gesprochen, sie hat ihn geführt. Er hat das nicht an die große Glocke gehängt, das hat niemand gewusst in seiner Gemeinschaft. Aber man weiß es heute. Und er hat diese Demonstrationen erlebt und hat die Mutter Gottes hat ihm das sicher eingegeben, dass er diese MI gründet, die Miliz. Die Freimaurer haben der Kirche den Krieg erklärt. Und er hat gesagt, ja, wir haben ja die Mutter Gottes, wir brauchen nicht tatenlos zusehen, was die da tun. Wir haben ja die Mutter Gottes, sie ist unsere Heerführerin. Und diese Statuten oder die Regeln der MI, die sind erst circa ein Jahr später gekommen. Und ich meine, es ist jetzt persönlich eine Vermutung, aber ich glaube, dass er sie von diesen Regeln von der Mutter Gottes selber bekommen hat. Weil es hat ein Jahr gedauert, bis er da ganz einfache Regeln, das sind drei Punkte, ganz einfach. Die Regeln sind, die wundertätige Medaille zu tragen. Kaum jemand von euch wird diese Medaille nicht kennen. Ich wette, dass jeder von euch die Medaille kennt und auch trägt. Also ich habe sie auch. Und man soll die Medaille tragen, man soll sie verbreiten, wo es geht, mit Klugheit, aber auch mit Eifer, also nicht mit Übereifer, sondern ja, wie es sich ergibt. Und man soll also die Seelen zur Immaculata führen. Und sein Ziel war das, mit der MI die ganze Welt und das so schnell wie möglich. Also das war kein kleiner Rahmen, dass er gesagt hat, jetzt Polen oder Europa. Die ganze Welt und das so schnell wie möglich, alle Seelen zur Immaculata führen, das heißt ihr zu weihen. Und die Weihe an die Immaculata ist für ihn, wie es er verstanden hat, eigentlich Weihe an den göttlichen Willen durch Maria. Das erzähle ich euch jetzt gleich an diesem Brief an Pater Antonio Vivoda. Der hat den Ritter der Immaculata, diese Zeitschrift ins Italienische übersetzt. In diesem Brief ist das ganz, ganz deutlich, dass er meint, das ist ein Verschmelzen mit dem göttlichen Willen durch die Immaculata. Und sie ist es, die uns da hineinführt. Das hat Jesus auch zu Eloisa gesagt. Das ist ein und dasselbe Programm sozusagen. Das Buch der Mutter Gottes von der Luisa Picaretta, das ist, Kolbe hat sicher nicht diese detaillierte Kenntnis gehabt wie die Luisa. Er hatte nicht diese, die Akte und so weiter, obwohl sogar das bei ihm vorkommt. Aber er hat es nicht so, es genügt ja, wenn es einer bekommt. Ne? Die Luisa hat die ganze Fülle empfangen. Ja, aber das will ich auch noch kurz erwähnen, eben von Grignion. Pater Kolbe, wenn man seine Schriften liest, findet man jeden Gedanken, kann man sagen, von Grignion wieder. Das Goldene Buch, das ist so lesenswert, ich liebe es heiß, weil es ist wirklich ein Programm für uns, um tiefer in den göttlichen Willen hineinzukommen, durch Maria, mit Maria, in Maria, für Maria, sagt Grignion. Er spricht ja auch schon von der Vergöttlichung, Umwandlung in den Gottmenschen. Maria ist die Form des Gottmenschen, wenn wir uns ihr weihen, die Forma Dei. In ihr werden wir umgeformt und umgewandelt in den Gottmenschen, sagte Grignion um 1700 schon. Und das Pater Kolbe hat sich das so zu Herzen genommen und so umgesetzt. Ich bin sicher, dass das hauptsächlich von Grignion herkommt, dass er so weit hineingefunden hat und bis zum Besitz der Gabe gelangte. Er hat die Schriften der Luisa Picaretta nicht gekannt und hat doch die Gabe in Besitz genommen. Das heißt, er musste den Gipfel der menschlichen Heiligkeit erreichen und dort hat er dann die Gabe in Besitz genommen. Bei uns ist es anders. Wir müssen nicht warten, bis wir den Gipfel der menschlichen Heiligkeit erreichen, sondern da, wo wir stehen, wenn wir jetzt in Berührung kommen mit der Luisa und ihren Schriften, da können wir sagen, vom Fleck weg, ja, das will ich und ich fange an, egal wo ich stehe. Dann gehen wir halt diesen Weg der Reinigung und der Heiligung, den müssen wir alle gehen, bis zu diesem höchsten Punkt, wo Gott die Seele und den Leib von den bösen Neigungen befreit. Den müssen wir alle gehen, aber es macht nichts, der eine ist ein Anfänger, der andere ist schon fortgeschritten, ganz egal, Gott führt uns von da weg in seinen göttlichen Willen hinein und ich kann euch aus eigener Erfahrung versichern, es geht in einer Weise schneller, leichter und irgendwie sicherer auf jeden Fall. Es ist wie der Düsenantrieb. Der göttliche Wille wirkt wie ein, beim Auto gibt es einen Joker. Im Flugzeug, es ist, also wenn wir zuerst mit einer Propellermaschine unterwegs waren oder mit dem Fahrrad auf der Erde, dann macht der göttliche Wille, der gibt uns den Düsenantrieb. Er beschleunigt, das ist wirklich, er ist ein wunderbarer Teilchenbeschleuniger. Und ja, diesen Brief von Pater Kolbe erzähle ich euch. Ja, noch einmal kurz. Er ist nicht nur ein Heiliger der Nächstenliebe, sondern ihm geht es wirklich um die Bekehrung aller Seelen, aller und jeder Einzelnen, dass sie praktisch in das Reich des göttlichen Willens hineinkommen. Weil da fällt mir jetzt auch noch ein, er spricht von der Aufnahme der Seelen in den Himmel aus Liebe. Und bei Luisa Picaretta gibt es nicht diesen Ausdruck, aber das ist identisch. Ja, bei der Luisa spricht Jesus von der Auferstehung der Seele. Und wenn man jetzt denkt, Auferstehung der Seele, das ist praktisch das Leben der Seligen schon auf Erden. Besitz der Gabe. Und Kolbe formuliert es etwas anders, aber er hat das selber erfahren, bin ich überzeugt. Aufnahme der Seelen in den Himmel. Auferstehung, was ist das anderes? Aus Liebe, Aufnahme der Seelen in den Himmel aus Liebe. Da gibt es auch einen Brief, wo er das gesagt hat. Und auf diese Weise, er war überzeugt, jeder Einzelne von uns muss heilig werden. Jeder Einzelne, jede Seele muss heilig werden und zwar so heilig wie möglich. Das ist die Waffe, die die Herrschaft des Bösen auf der Erde besiegt, ihr ein Ende bereitet. Unsere persönliche Heiligkeit, das ist das Mittel, um die Herrschaft des Bösen zu brechen. Und deshalb hat er sein ganzes Leben eingesetzt. Er hat sich aufgerieben, bis er, also ich habe gelesen, er konnte fast nicht mehr gehen, er hat Geschwüre am Körper gehabt, so hat er sich überarbeitet. Er hat ein Lungen-TBC gehabt, ist fast dran gestorben. Ein Drittel seiner Lunge funktionierte noch. Man hat ihm gesagt, mit ca. 25 im Sanatorium, sie haben noch 3 Monate. Er wurde 41, er ist nicht alt geworden, 1895 glaube ich, na 94 bis 1941, also 46 ist er geworden. Ein Lungenkranker, wo man gemeint hat, es ist ein Armutsgall, ein armer Ordensbruder, der sitzt irgendwo in der letzten Ecke und kann nichts mehr für uns, also für niemanden mehr was tun. Und dieser Mann hat die MI aufgebaut. Und dieser Mann ist in den göttlichen Willen eingetreten und hatte von der Mutter Gottes die Zielsetzung bekommen, die ganze Welt zu ihr zu führen, in ihr unbeflecktes Herz, ihr zu weihen, damit die Seelen durch sie mit dem göttlichen Willen verschmelzen können. Er wollte alle Seelen auf der ganzen Welt zu Rittern der Immaculata machen. Und dieses Geschenk wird uns heute zuteil. Wenn wir die Heilige Messe feiern, im Anschluss an die Heilige Messe, weihen wir uns der Immaculata im Sinne von Pater Kolbe. Er ist eine einzige Flamme, er ist eine einzige Sonne. Und er wird uns helfen, dass wir als Apostel des göttlichen Willens diese Sonne in die ganze Welt hinaustragen können. Also seien es Strahlen, seien es auf jeden Fall, Gott wird durch uns aufstrahlen. Wir werden umgewandelt, das hat er auch gesagt. Er will den eigenen Willen, also sich den eigenen Willen total aufgeben, rückhaltlos, rücksichtslos, bedingungslos, und so weiter, diese Worte hat er gebraucht, sich der Immaculata weihen. Er hat damit gemeint, im Sinne von Grignon, ihr Instrument, ihr Werkzeug zu sein, aber so derartig verfügbar, dass nichts mehr von ihm übrig bleibt. Im göttlichen Willen gibt es keine Demut, da gibt es nur noch das Nichts, das reine Nichts. Wir kehren zurück in den Punkt unseres Ursprungs, wo wir aus dem Nichts gerufen werden. Also wir sind nichts. Im göttlichen Willen leben wir unser Nichts, damit Gott alles in uns sein kann. Und das genau hat Pater Kolbe auch gelebt, radikal gelebt. Er hat nämlich auch gesagt, er will eben Instrument der Immaculata sein und alle Seelen zu solchen Instrumenten machen, damit diese Seelen, er will Immaculata sein. Diese Seelen sollen Immaculata sein. Wenn man sich das vorstellt, also nicht nur sie nachahmen oder ihr ähnlich, ja, ihr ähnlich, sicher. Aber er hat den Satz oft gebraucht, Immaculata sein. Da ist von uns nichts mehr da. Wo gar nichts mehr von uns ist, dann ist nur mehr die Immaculata. Ihr Denken, ihr Beten, ihre Liebe, ihr Leben. Also wenn wir in unser Nichts zurückkehren, dann ist da, wo jetzt der Pfarrer Kuhn sitzt, da sitzt die Immaculata. Oder die Marianne, Immaculata. So hat es der Pater Kolbe gemeint. Also wer uns ansieht oder hört, der hat es mit der Immaculata zu tun. Er hat auch das gesagt, das fällt mir gerade noch ein, sage ich auch. Sie wandelt alle unsere Akte um. Durch die Berührung ihrer unbefleckten Hände macht sie alle unsere Akte unbefleckt. Das ist ganz wie bei der Luisa. Die Immaculata wandelt unsere Akte um, sie reinigt sie, sie nimmt sie in die Hände, sie formt sie, sie reinigt sie. Das, was wir vorher gelesen haben bei der Luisa. Hier hat Jesus gesagt, er tut es, der göttliche Wille. Aber es ist im Grunde die Immaculata, weil sie ist die Unbefleckte. Sie macht uns unbefleckt. Das ist ihre Aufgabe. Das habe ich auch verstanden. Es ist nicht Jesus, der uns unbefleckt macht. Es ist seine Mutter. Sie hat diese Gabe. Sie macht uns rein. Wir verdanken es ihr, dass wir frei werden von jeder bösen Neigung, von diesem Schlechten, vom Herd der Sünde. Das macht sie. Deshalb ist sie es, die uns auch in das Reich hineinführt. Und deshalb hat sie uns das Buch hinterlassen durch die Luisa. Und Pater Kolbe hat das ganz klar erkannt. Das hat schon Grignot gewusst. Das Reich kommt durch sie. Er hatte 3 Thesen. Die weltweite Verbreitung der Andacht an ihr unbeflecktes Herz. Andacht an das unbefleckte Herz Mariens. Punkt 1. Punkt 2. Durch diese Andacht kommt das Reich Mariens in alle Herzen. Punkt 3. Durch das Reich Mariens kommt das Reich Jesu in alle Herzen. Das sind die 3 Thesen Grignots. Und Kolbe hat das umgesetzt. 100% umgesetzt, kann man sagen. Er kam dadurch, praktisch ist er hineingeschlittert oder hineingerutscht in den göttlichen Willen. Es geht gar nicht anders, weil die Mutter Gottes hat ihn so rein gemacht, dass er frei wurde vom Keim des Bösen, von den bösen Neigungen. Und jetzt hat er dieses Leben erfahren, die Aufnahme der Seelen in den Himmel aus Liebe, das hat er an sich erfahren. Und dann hat er gesprochen und geschrieben aus dieser seiner Erfahrung. Und jetzt komme ich zu diesem Brief an, nein, das ist nicht der Brief an Vivoda, sondern eine Ausgabe vom Ritter der Immaculata, Mai 1932, sehe ich gerade, wo er über den Weiheakt schreibt, den wir jetzt dann ablegen dürfen nach der Heiligen Messe. Apropos, ich denke gerade dran, es gibt eine Weihevorbereitung. Ich habe selber 5 Exemplare von dieser Weihevorbereitung hier. Wer will, um 3,35 €. Herr Zischkin hat auch noch ein paar draußen. Man kann das nachholen. 13 Tage Vorbereitung. Das ist anhand von Kolbe, also Pater Kolbe selber erklärt die Weihe. Und er schreibt jetzt in diesem Ritter: Mit dem Weiheakt haben wir uns der Immaculata als absolutes Eigentum angeboten. Absolutes Eigentum, da meint er nicht bloß Sklave, Kind oder Diener, wie das Grignion formuliert hat, sondern er geht noch weiter. Er sagt, wir wollen noch mehr. Wir wollen noch mehr. Wir wollen ihre Sache sein. Res Immaculate. Also eine Sache hat gar keinen eigenen Willen mehr. Aber wie Sie gesagt haben beim Mittagessen, wir verlieren nicht unseren eigenen menschlichen Willen, unseren freien Willen, aber wir halten ihn so geopfert, als hätten wir ihn nicht. Das ist die Hingabe im göttlichen Willen. Wir haben ihn zwar, aber wir halten ihn so, als hätten wir ihn nicht. Wir lassen den göttlichen Willen den ganzen Raum. Und dann sind wir Res, dann sind wir Sache. Sie kann mit uns machen, was sie will. Ohne Zweifel ist sie das vollkommenste Instrument in den Händen Gottes, während wir unsererseits Instrumente in ihren unbefleckten Händen sein müssen. Also für uns ist es zu empfehlen, nicht direkt zu Gott, sondern wir sollen uns in ihre unbefleckten Hände geben und ihre Instrumente sein. Sie selber ist Instrument Gottes, wir Instrument der Immaculata. Und dann, was ich vorhin schon angesprochen habe, wann werden wir daher auf die schnellste und vollkommenste Weise das Böse aus der ganzen Welt verjagen? Auf die schnellste und vollkommenste Weise das Böse aus der ganzen Welt verjagen. Wenn wir uns von ihr auf die vollkommenste Weise führen lassen. Also wenn wir uns von ihr auf die vollkommenste Weise führen lassen, das ist das, wo wir unseren eigenen Willen geopfert halten, in einer so totalen Weise, dass wir ihre Sache sind, dass wir im göttlichen Willen leben. Das ist genau das. Sache der Immaculata, den eigenen Willen absolut geopfert halten, das ist Leben im göttlichen Willen. Mein Wille stirbt in jedem Augenblick, damit der göttliche Wille auferstehen kann, in jedem Akt. Und das ist die einzige und wichtigste Sache. Dann wiederholt er, weil es ihm so wichtig ist. Ich habe gesagt, die einzige. Denn jeder von uns, da könnte man jetzt die Luisa sprechen hören, jeder von uns muss sich einzig damit beschäftigen, zu harmonisieren, der Ausdruck kommt sehr oft vor bei der Luisa, harmonisieren, sich anzugleichen, genauso, angleichen an den göttlichen Willen, um sozusagen den eigenen Willen, also unseren freien Willen, mit dem Willen der Immaculata vollständig zu verschmelzen. Also verschmelzen ist auch wieder. Verschmelzen mit dem göttlichen Willen lesen wir bei der Luisa. Er macht das so, dass er sich mit dem Willen, also mit dem menschlichen Willen der Immaculata verschmilzt. Aber dieser, dann sagt er, so wie ihr Wille vollständig mit dem Willen Gottes vereint ist, ihr Herz mit dem Herzen ihres Sohnes Jesus. Also wir verschmelzen uns letztlich mit dem göttlichen Willen. Aber Kolbe macht das so, dass er zur Mutter Gottes geht. Ich verschmelze mich, meinen Willen will ich verschmelzen mit dem Willen der Immaculata. Mein Wille ist ein Wille, geschöpflicher Wille. Der Wille der Immaculata ist auch der Wille eines Geschöpfs. Aber der Wille der Immaculata ist so vereint mit dem Willen Gottes, dass es sich um nichts anderes handelt, als um ein Verschmelzen mit dem göttlichen Willen. Der Wille der Immaculata tritt nirgends in Erscheinung. Er ist ganz absorbiert vom göttlichen Willen. Das ist, er sagt noch einmal, ein drittes Mal, das ist das Einzige, was zu tun ist. Alles andere, sei es auch ein mehr als heroischer Akt, es kommt nicht an das heran, an diesen Akt der Verschmelzung. Und das ist auch bei der Luisa, Jesus sagt zur Luisa Picaretta öfter, das ist der erhabenste Akt, das Verschmelzen ihres Willens mit dem göttlichen Willen, dieses Verschmelzen. Das geschieht in jedem einzelnen Akt. Das ist der erhabenste Akt und Pater Kolbe genau das Gleiche. Das ist es, was das Böse von der Erde verjagt. Also das wird jedes Übel, das auf Erden existiert, über den Haufen werfen. Wenn wir diesen Akt tun, er spricht auch von Akt, also wir sehen das Schritt für Schritt, die Sprache, unseren Willen in Harmonie mit dem Willen der Immaculata zu bringen und durch sie mit dem Willen Gottes, was ich gerade gesagt habe. Harmonieren mit dem Willen der Immaculata, und indem wir das tun, tun wir nichts anderes als mit dem Willen Gottes harmonieren. Und dann wiederholt er noch einmal, eine solche Sache, nämlich die Verschmelzung unseres Willens mit dem Ihrigen, hat einen sicheren Wert, mehr noch einen totalen Wert. Das ist eben ein Akt im göttlichen Willen. Das ist ein vollständiger, ein vollkommener Akt, dem nichts fehlt. Das ist total vollständig. Das ist die Essenz der Liebe. Und das ist es, was uns in Gott umwandelt oder umwandeln muss. Durch die Immaculata, das uns verbrennen und durch uns die ganze Welt in Flammen setzen und alles Böse zerstören und in ihm aufzehren muss. Also das ist das Feuer der Liebe, wie bei der Luisa. Die Liebe, der göttliche Wille ist einfach die Liebe Gottes. Und diese Liebe wird durch diese ständigen Akte, die wir tun, dieses ständige Verschmelzen mit der Immaculata, auf der Welt alles Böse zerstören, es wird alles aufzehren, das Böse wird in Flammen aufgehen, es wird verbrennen. Und das ist das Feuer, von dem der Herr sprach, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, dass es schon brenne. Lukas 12, 49. Das ist mit dem Bibelwort gemeint. Die Heilige Schrift spricht hier vom Feuer des göttlichen Willens auf der Erde. Nachdem wir uns selbst von dieser göttlichen Liebe entflammen haben lassen, er sagt in Klammer, es handelt sich nicht um süße Tränen oder Gefühle, sondern um den Willen. Es ist unser Wille. Mein Wille muss mit Gott verschmelzen im Leiden und in Widerwärtigkeiten, genauso wie in Tröstungen und Freuden. Der Wille muss immer verschmelzen mit Gott. Es sind nicht die Gefühle. Auf die Gefühle können wir nicht bauen. Gott schenkt sie uns zum Trost, zur Stärkung, aber er baut nur auf den Willen, den wir haben, auf den guten Willen. Das ist die Verschmelzung und das ist das, was das Böse zerstört. Es sind nicht die Gefühle oder so Gnadenerweise, sondern es ist der Wille, der mit dem Willen Gottes verschmilzt. Und er ruft seine Brüder auf, wir sind es, die uns entflammen müssen, die wir nicht abkühlen dürfen, sondern immer stärker entbrennen müssen. Dieses Entbrennen geschieht eben durch das ständige neue Verschmelzen mit dem göttlichen Willen. Es ist ein Verschmelzen von zwei Akten, oder von zwei Wesen in ein einziges Wesen, in Gott. Der Mensch verschwindet in Gott, es entsteht eine einzige Sonne. Das ist dieses Feuer, die Sonne, das Fiat. Wir müssen verschmelzen, eins mit Gott werden. Das ist wie bei der Luisa, aber bei ihm eben betont immer durch die Immaculata. Wir müssen daher unsere ganze Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, einzig darauf, also er sagt das jetzt schon fünfmal, uns scharf darauf konzentrieren, uns mit der Hand unserer Herrin zu verschmelzen, unserer Führerin, damit sie mit uns tun kann, was sie will. Und das ist die essentielle Bedingung, um der MI anzugehören. Und da ist für mich klar, die MI ist nichts anderes als die Gegenwart der Immaculata auf der Erde in den Seelen, die der MI angehören. Die Seelen, die der MI angehören, das heißt die Seelen, die der Immaculata geweiht sind, sind Seelen, die im göttlichen Willen leben. Und das sind die Seelen, die die Gabe in Besitz nehmen wollen. Ich weihe mich der Immaculata bei Kolbe, bei der Luisa, ich weihe mich dem göttlichen Willen, um die Gabe in Besitz zu nehmen. Ich gebe mich nicht mit der Leihgabe zufrieden, ich will die Gabe. Und Gott will es ja noch viel mehr als wir. Also er wünscht euch jeden Einzelnen in einem Delirium der Liebe, die Inbesitznahme der Gabe. Und ich kann auch nur sagen, ich wünsche es euch, ich wünsche es mir, ich wünsche es euch. Und durch uns der ganzen Welt. Pater Kolbe war überzeugt, er hat gewusst, es wird kommen in der Zukunft, dass die ganze Welt der Immaculata gehört. Und wir haben einen Hinweis eigentlich auch darauf, dass es so kommen wird durch die Botschaft von Fatima. In Fatima verlangt die Mutter Gottes die Andacht an ihr unbeflecktes Herz, die Sühnesamstage, die 5 Sühnesamstage. Sie verlangt die Weihe an ihr unbeflecktes Herz, insbesondere die Weihe Russlands. Und mit dieser Weihe ist verknüpft die Verheißung, dass Russland sich bekehren wird. Und damit meint die Immaculata nicht die Orthodoxie oder den Protestantismus. Sie meint die katholische Kirche, Bekehrung zur katholischen Kirche. Wenn diese Weihe so durchgeführt wird, wie sie es verlangt hat in Fatima. Und es ist so, wir sehen noch keine Früchte davon. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Weiheversuche, die schon erfolgt sind, nicht vom Himmel angenommen worden sind. Denn wenn diese Weihe durchgeführt wird, wie die Mutter Gottes es verlangt, der Papst feierlich, öffentlich in einem Akt der Sühne, vereint mit allen Bischöfen auf der ganzen Welt, wenn er das genauso durchführt, die Bischöfe mit ihm, dann kommt diese Wirkung. Das heißt, Friede, Bekehrung Russlands zum katholischen Glauben und von Russland ausgehend der ganzen Welt, auch aller Völker, die bis jetzt den Glauben nicht angenommen haben. Und das deckt sich wiederum total mit Luisa Picaretta. Bei der Luisa gibt es eine Aussage, dass alle Völker, auch jene, die den Glauben bis heute nicht angenommen haben, zum katholischen Glauben finden werden. Und das ist die Voraussetzung. Die ganze Welt wird katholisch, das haben wir durch Fatima eigentlich zugesichert. Sie sagt, am Ende wird ihr unbeflecktes Herz triumphieren. Das ist ihr Triumph. Die ganze Erde, alle Völker werden katholisch. Und wenn das der Fall ist, eins, wir müssen eins werden, die ganze Menschheit eins im katholischen Glauben, das ist die Basis, damit das Reich des göttlichen Willens kommen kann. Warum? Es ist ein göttlicher Wille. In dem einen göttlichen Willen kann es nicht verschiedene Religionen geben und auch nicht Konfessionen. Es ist ein Glaube, eine Einheit, eine Kirche. Und Pater Kolbe hat das von der Mutter Gottes sicher so erklärt bekommen, oder er wurde so geführt. Er hat sein ganzes Leben für dieses Ziel geopfert. Ja, ich danke euch für euer Zuhören und euer Mitbeten.